Ich lese den Predigttext, er steht im Buch Hiob im 23. Kapitel. Ist überschrieben mit Hiobs dritte Antwort an Eliphas. Hiob antwortete und sprach: Auch heute lehnt sich meine Klage auf, seine Hand drückt schwer, dass ich seufzen muss. Ach, dass ich wüsste, wie ich ihn finden und zu seiner Stätte kommen könnte. So würde ich ihm das Recht darlegen und meinen Mund mit Beweisen füllen und erfahren die Reden, die er mir antworten und vernehmen, was er mir sagen würde. Würde er mit großer Macht mit mir rechten? Nein, er selbst würde Acht haben auf mich. Dort würde ein Redlicher mit ihm rechten. Und für immer würde ich entrinnen meinem Richter. Aber gehe ich nach Osten, so ist er nicht da. Gehe ich nach Westen, so spüre ich ihn nicht. Wirkt er im Norden, so schaue ich ihn nicht. Verbirgt er sich im Süden, so sehe ich ihn nicht. Er aber kennt meinen Weg gut. Er prüfe mich, so will ich befunden werden wie das Gold. Denn ich hielt meinen Fuß auf seiner Bahn und bewahrte seinen Weg und wich nicht ab und übertrat nicht das Gebot seiner Lippen und bewahrte die Reden seines Mundes bei mir. Doch er hat's beschlossen. Wer will ihm wehren? Und er macht's, wie er will. Ja, er wird vollenden, was mir bestimmt ist, und hat noch mehr derart im Sinn. Darum erschrecke ich vor seinem Angesicht. Und wenn ich darüber nachdenke, so fürchte ich mich vor ihm. Gott ist's, der mein Herz mutlos gemacht und der Allmächtige, der mich erschreckt hat. Denn nicht der Finsternis wegen muss ich schweigen und nicht, weil dunkel mein Angesicht deckt.
Mit den Worten des Auferstandenen rufe ich euch zu, Friede sei mit euch. Vielen Dank für die Einladung, vor allem auch für deine einführenden Worte. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wie du so gesagt hast, also ich mache das jetzt mal mit einem Bild. Wir können uns runterschrauben, aber wir können uns auch, jetzt muss ich es allerdings anders sagen, hochschrauben lassen. Dafür braucht es manchmal Hilfe. In den nächsten Minuten wird unten in unserer Kirche das Lied gesungen, Gut, dass wir einander haben. Das hat sich der Dirk als Predigtlied gewünscht, ist in vielen Gemeinden bekannt. Ich greife das auf. Ich bin gerne hier und freue mich darüber, euch sagen zu können, gut, dass wir einander haben. Ich war gestern, muss mal hier meinen kleinen Zettel raussuchen. Ich war gestern in Berlin mit 6 Leuten aus Heiligenstadt zum Marsch für das Leben. Das ist schon eine etwas anstrengende Sache. Wir sind hier kurz vor 5:30 morgens losgefahren und waren heute Nacht um 3 wieder hier. Der älteste Teilnehmer, der in Bayreuth zugestiegen ist, ist 88 Jahre alt gewesen. Und hat diese Strapaze, auch durch Berlin zu gehen in einer großen Menge, durch die Sitzblockaden, die es von anderen gab, eine Dreiviertelstunde zu stehen und keinen Klapphocker zu haben, auf den man sich setzen kann, hat das durchgehalten. Ja, für die Sache Gottes, für das Leben. Dieser Marsch für das Leben ist ja, war jetzt das 15. Mal. Es werden immer mehr, Gestern sollen es 8000 gewesen sein, nach den Schätzungen. Sag ja zum Leben. Sag ja zu den Kindern, die noch nicht geboren sind. Ich habe mir einen Aufkleber mitgeben lassen. Da steht drauf, der ist jetzt schon an meinem Auto: Meine Mama hat ja gesagt. Es ist ein bisschen unvollständig, weil mein Papa auch ja gesagt hat. Es ist aber schon so, dass die Frauen mehr im Blick sind, weil auch sie diejenigen sind, die A, das Kind zur Welt bringen und B, sich oft genug, das wissen wir, in über 80% der Fälle müssen sich die Frauen gegen die Männer durchsetzen, wenn sie ihr Kind austragen wollen. Es geht aber inzwischen bei diesem Marsch für das Leben gar nicht mehr nur darum, dass das Leben, wie meine Konfirmanden sagen, sofort beginnt, also da, wo sich Eizelle und Samenzelle treffen. Es geht auch darum, dass es eine Menschenwürde gibt am Ende des Lebens. Es ist gestern der Satz gefallen: Wir wollen nicht sterben durch Menschenhand, aber an Menschenhand. Auch der Satz ist unvollständig und an Gottes Hand. Viel Leid entsteht dadurch, dass es Abtreibung gibt. Hunderttausendfach auf der ganzen Welt pro Jahr, viele Millionen. Viel Leid entsteht dadurch für die Frauen, die später damit nicht klarkommen. Viel Leid entsteht dadurch für Geschwisterkinder, die irgendwann erfahren, ich hätte ein Brüderchen oder ein Schwesterchen haben können. Und auch für die Männer, die Familie wollen. Ich habe gerade dieser Tage da einen Zeitungsartikel drüber gelesen. So ein bisschen kommen wir jetzt in die Richtung, über die ich mit Ihnen nachdenken will. Wir brauchen, lieber Detlef, den Text eigentlich nicht. Ich habe ihn genommen, weil er bei uns in der Kirche vor einigen Wochen Predigttext war, als Aufhänger, aber ich gehe nicht auf einzelne Verse jetzt ein. Die meisten von uns kennen das Buch Hiob, zumindest die großen Zitate daraus, die immer wieder zu lesen oder zu hören sind, die da heißen: Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, oder ist es umgekehrt? Oder ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Als dieser Text vor 2 oder 3 Wochen bei uns gelesen wurde, ich weiß nicht, vielleicht hier auch, hat Dirk an dem Sonntag anders gesprochen, okay, weil er ja oft denselben Text nimmt wie wir auch. Bei uns wird immer, wenn das Wort Gottes verkündigt wird, zum Schluss Halleluja gesagt oder gesungen oder beides. Und so ein bisschen ist das Halleluja stecken geblieben an dem Sonntag. Es kam nicht so ganz spontan. Auf den Ruf, Wort des lebendigen Gottes. Halleluja. Wie ist es mit dem Leiden? Du hast es uns eben schön gesagt. Also, ich kann mich runterschrauben, indem ich mich auf eine Art und Weise damit befasse, in der ich aber nicht weiterkomme. Da bleibt man stehen oder eigentlich sogar stecken. Oft ist es so, ich denke, das hat mancher von uns schon erlebt, dann gibt es die ganz Klugen, die dir dann sagen, Nur denk mal nach. Und du weißt doch, und da war doch dies, und du hast vielleicht das auch falsch gemacht. Und es wird eine Kette von, eine Kausalkette aufgebaut sozusagen. Es gibt eigentlich, man könnte sagen, leidige Erklärungsmuster, die einem aber nicht unbedingt weiterhelfen. Zum Schluss landet man bei Adam und Eva. Das ist alles richtig, meistens, und hilft doch nicht. Dann gibt es dieses, da sage ich auch, wir können nicht pauschal sagen, es ist falsch, aber alles zu seiner Zeit und an seinem Platz. Menschen, die im großen Leid stecken, vielleicht in einer Krankheit, die ihnen sehr zu schaffen macht. Dieses Gebieten. Und wie oft ist es erfolglos? Das müssen wir doch zugeben. Wie oft ist es erfolglos? Und dann wird hinterher noch gesagt, dein Leid ist schon weg. Du bist schon gesund. Du merkst es bloß noch nicht. Ist das hilfreich? Kommen wir damit weiter? Auf dem Weg mitten unter den Menschen und auf dem Weg mit Gott. Vor 17 Jahren ist unser drittes Kind, der Moritz, noch am Tag seiner Geburt gestorben. Ich bin der Einzige neben der Krankenschwester und dem Arzt, der ihn überhaupt lebend gesehen hat. Meine Frau hat ihn lebend gespürt. Aber sein Weg begann und endete ganz schnell. Wir haben damals eine schöne Erfahrung gemacht. Gott hat uns nicht in die Frage, warum ist das alles so gestellt? Diese Frage, die dich nicht weiterbringt. Ich komme ja aus Norddeutschland und da spricht man bisweilen etwas anders. So, als wenn die Franken in ihrem Dialekt sind, war bei uns dieses Wat nu? Was jetzt? Es ist, wie es ist, aber was jetzt? Und du guckst in dem, was ist, nach vorn. Das hat uns sehr geholfen. Ich denke manchmal an diese Heilungsgeschichte in Johannes 9, wo dann es auch irgendwelche Muster gibt. Das heißt, warum ist der eigentlich? Und da haben doch seine Eltern vielleicht gesündigt. Und Jesus sagt, nein, nein, die Herrlichkeit Gottes soll an ihm offenbar werden. Gott hat hier etwas vor. So können wir das ganz allgemein sagen. Gott hat etwas vor. Du weißt es nicht, was es ist, aber er lässt dich nicht los, er führt dich weiter. Hab Vertrauen. Es gibt ja viel, ganz viel Leid. Vor wenigen Wochen haben wir das, muss ich wieder nachrechnen, des 80. Jahrestages gedacht, dass der Zweite Weltkrieg begann. Heute vor 80 Jahren war Polen schon in anderen Händen. Es gab viel Tod durch Mord. Es gab viel Leid für die, die überlebt haben, die sich verkriechen mussten. Irgendwann im September 1941, das muss auch jetzt gerade vor ein paar Tagen, muss dieser Tag gewesen sein, trat diese Polizeiverordnung in Kraft im Deutschen Reich, dass die Juden alle einen gelben Stern tragen müssten. Wie sie gedemütigt wurden. Ein bekannter Psychotherapeut, der Viktor Frankl, hat in dieser Zeit eine Therapieform entwickelt, die nennt man, den Namen können wir dann wieder vergessen, Logotherapie. Es geht aber im Wesentlichen darum, das kann ich mit einem Satz sagen, in dem Schweren, was du erlebst, was dich vielleicht auch prägt, dem Leben und damit der Zukunft einen Sinn abringen. Es ist manchmal ein Ringen. Was jetzt? Wie geht es weiter? Viele von uns sind Eltern. Da entsteht auch Leid, ne? Hat Hiob übrigens auch erlebt. Das können Sie im zweiten Kapitel nachlesen. Wenn die Kinder eigene Wege gehen, und zwar ganz andere, als man sich das selbst vorgestellt oder, wenn wir ehrlich sind, sogar gewünscht hat. Und Hiob geht so weit, es könnte ja sein, dass sie sündige Wege gehen, stellvertretend für seine Kinder um Vergebung zu bitten. Wir verstehen die Wege der Kinder nicht. Sie gehen auch in eine andere Zeit, wo es dann irgendwann heißt, ja, du Papa, du kommst ja aus der Steinzeit. Ne? Heute ist das alles anders. Wo Wege auseinandergehen, aber man doch zusammengehört. Wo Freiheit von den Nachfahren ganz anders definiert wird als von einem selbst. Und wo es überhaupt nicht hilft zu sagen, früher war alles besser und früher hatten wir auch einen Kaiser. Bringt gar nichts. Das ist nur subjektiv richtig. Das wissen wir auch. Und trotzdem kommt dieser Gedanke, warum muss das jetzt so sein? Ganz frei sind wir davon nicht. Manchmal geht es so weit, und ich ertappe mich auch dabei, dass ich mich frage, was habe ich denn falsch gemacht? Kennen Sie das? Was habe ich denn falsch gemacht? Aber die Frage stimmt nicht. Sie stimmt nicht. Mir fällt noch etwas ein. Unsere älteste Tochter war über eine längere Zeit sehr krank, sehr labil, wo wir wirklich sehr, sehr gebangt haben. Und das erschüttert mich eigentlich immer noch, wenn ich daran denke. Und wie ich mich betend dabei ertappe, zu sagen, Herr, nimm es ihr und gib es mir. Also mit dem Leid, sei es mit dem eigenen oder mit dem anderer, zurechtzukommen, lässt uns schon manchmal ganz seltsame Gedanken entwickeln und Wege gehen. Wir entwickeln solche Gedanken aber, weil wir Menschen lieben. Und wenn ich dir sage, Brigitte, ich kann dich gut leiden, hören Sie das raus? Lieben und leiden, das liegt ganz dicht beieinander. Jemanden lieben heißt, man ist bereit, für ihn auch durch Leid zu gehen. Aber das ist ganz subjektiv. Das erlebt man ganz tief bei sich. Mit einer rein objektiven Betrachtung kommen wir einfach nicht weiter. Dieser Hiob, der ringt ja irgendwie auch. Er appelliert an Gott gegen Gott oder umgekehrt. Er hadert mit Gott bei Gott. Er befragt sich selbst. Wenn Sie mal Kapitel 31 später nachlesen, das ist ja fast wie ein Beichtspiegel, könnte man sagen. Da macht er eine Art Selbstverhör. Geht also an sich all die Dinge durch. Man kann bald sagen, stellt dabei seine eigene Identität in Frage. Irgendwie ist dieser Hiob so ausgeliefert. Er sucht Gott. Sucht er ihn um seiner Gaben willen oder um seinetwillen, also um Gottes Willen? Und können wir dann wirklich nach einem solchen Text, sei es der heutige oder ein anderer aus dem Hiob-Buch, sagen: Halleluja! Wir erleben an Hiob jemanden, ja, der immer mit Gott zu tun haben will. Das lassen wir mal so stehen. Oh, dass ich ihn doch finden könnte. Das ist jetzt aus unserem Text, ein Vers gleich am Anfang. Oh, dass ich ihn doch finden könnte und zu seinem Thron gelangen. In aller Dunkelheit, ein Begriff, den du gerade hattest, Brigitte, ne? Dass wir im Dunkeln auch sind. Und in allem Tragen vertraut. Ich habe das jetzt in einer anderen Übersetzung. Mein Gang blieb fest in seiner Spur, sagt Hiob. So wird er auch vollenden, was er mir bestimmt hat. Ja, wenn ich jetzt mit Hiob reden könnte, würde ich sagen, ja, lieber Hiob, so ist es. Was du erfahren hast und was Gott sei es gedankt in der Bibel steht, erleben viele, erlebe ich auch. Erzwingen kann ich nichts. Erzwingen kann ich auch die Begegnung mit Gott nicht. Das kann ich nicht. Er sehnt sich danach. Ich und du, wir Menschen unserer Zeit, Sehnsucht nach Gott. Ich möchte Ihnen jemand aus unserer Zeit vorstellen, den Namen kennen Sie alle. Wir singen den Text seines Liedes, mehrerer Lieder übrigens, immer wieder, und zwar den Dietrich Bonhoeffer. Ich habe Ihnen einen Text mitgebracht, der ist nicht sehr lang, weil man sich in diesem Text gut wiederfinden kann. Da geht es um die Identität. Das ist in frommen Kreisen ein neues Lieblingswort geworden. Vor ein paar Jahren war es die Transformation des Menschen, jetzt ist es gerade die Identität. Männer suchen nach ihrer Identität bei Jesus oder in Jesus oder durch Jesus. Überall wird über Identität geredet, aber es gibt auch ganz viele Identitätskrisen und so mancher fragt sich, das ist ein großes Thema der Seelsorge, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich? Und wozu? Und wozu gut? Ich lese Ihnen das mal vor. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle, er saß ja im Gefängnis, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss tritt. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spräche mit meinen Bewachern so frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der das Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich? Alles noch Bonhoeffer. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Und das geht dann noch ein bisschen weiter und endet noch einmal mit der Frage, wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o Gott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o Gott. Dieser Bonhoeffer, zumindest wirkt das ja in diesem Text so, der irgendwie auch da droht, daran zu verzweifeln, wie er sich selbst erlebt. Da gibt es so etwas wie eine persönliche Identität. Ist er der, wie er anderen erscheint? Man hat ja auch eine soziale Identität. Er wird gehalten und geborgen im Gehören. Dein bin ich, o Gott, eine Glaubensidentität. Und dieser Hiob, gerüttelt und geschüttelt. Denken wir nur mal an seine Freunde. Das ist auch so eine Nummer, nicht? Dieser Eliphas, der bringt es doch so weit, dass der Hiob, dem ja irgendwie die äußere Ehre genommen ist, dass Hiob sich so weit an der Stelle sogar runterschraubt und ihm seine innere Ehre, wer bin ich denn eigentlich, diese Selbstachtung, die man doch vor sich hat, auch noch genommen ist. Aber dann auch wieder, der Herr hat's gegeben. Der Herr hat's genommen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Weißt du das auch? Weißt du das? Dass dein Erlöser lebt? In diesen tiefsten Erfahrungen, die wir machen können, in ganz dunklen Stunden, weißt du, dass dein Erlöser lebt, dass er Leiden auf sich genommen hat für dich? Wir sind immer sehr fixiert mit unserem Blick, er ist gestorben für meine Sünden. Das ist auch richtig, aber das ist nicht alles. Er trägt mit seinem Kreuz mich mit meinem und dich mit deinem Kreuz. Er trägt uns alle. Er, der in dir so sehr lieben will, lieben ist auch gut, der in dir so sehr leben will, dass du deine Identität, siehe Paulus Galater, neu entdeckst. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Und jetzt stellen Sie sich das nochmal vor. Da ist ein Mensch in tiefstem Leid. Und da ist dieser Christus, der sagt, ich will in dir leben. Ich will dich tragen. Keine flachen Erklärungen, aber ein tiefer Trost. Ich habe neulich im Gottesdienst ein Kind gefragt, ob es schon mal mit dem Fahrrad, das war so ein Sechsjähriger, der vielleicht seit 2 Jahren mit dem Fahrrad durch die Gegend braust, ob er sich denn schon mal mit dem Fahrrad hingelegt hat, ob er schon mal runtergefallen ist. Ja. Und dann habe ich ihm erklärt, du kannst eigentlich nur vom Fahrrad fallen, wenn du zu langsam fährst, weil dann diese sogenannte stabilisierende Kreiselwirkung, die die Räder beim Drehen ja hervorbringen, dadurch kann es nicht kippen, dann lässt die Kreisel diese Wirkung nach, habe ihm das physikalisch toll erklärt und sag ich, wenn du jetzt gerade vom Rad gefallen wirst, ne, das Blut läuft an deinem Knie runter und dann fange ich an, dir das zu erklären, hilft dir das? Nein, das hilft überhaupt nicht, das tröstet nicht. Das Einzige, was ihn tröstet, ist, dass er schnell nach Hause läuft und sich seiner Mutter in die Arme wirft oder seinem Vater. Die Nähe vertrauter Personen, das ist es. Da wird ein tiefstes Bedürfnis gestillt. Und wir haben Bedürfnisse. Ich glaube nicht, dass wir immer Bedürfnisse nach Erklärungen haben, wo wir schon ahnen, ja, aber führt nicht weiter. Wir haben ein Bedürfnis nach Trost, nach Nähe. Und da ist dieser Christus, unter dessen Kreuz ich mich stellen kann, sagen, du Herr trägst mich. Du willst in mir leben und dadurch etwas für mich in meinem Leben verändern. Egal wie es gerade ist, egal ob die Lichter gerade ausgegangen sind. Da willst du mit mir sein. Und du wirst mir etwas zeigen. Vielleicht sehe ich es in diesem Moment noch nicht. Aber ich vertraue darauf, dass du mich führst. Gehe jetzt nicht auf Einzelheiten ein. Aber ich würde hier nicht stehen, wenn ich es nicht erfahren hätte. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch hier auch nicht sitzen würden, wenn sie genau dies nicht erfahren hätten. Der ist da. So, und damit schließe ich. Aber wenn ich diesen Jesus nicht sehe, wenn ich ihn nicht höre, wenn ich ihn nicht spüre, vielleicht weil ich schon in dieser Schraube so ein bisschen runter bin, dann wäre es meine größte Bitte an einen Bruder oder an eine Schwester. Fang bitte nicht an, mir etwas zu erklären. Führe mich bitte zu Jesus. Wir werden jetzt gleich noch ein Lied singen. Ich möchte eine Strophe daraus lesen. Da heißt es, Shalom, Shalom. Die Freude sei mit dir. Shalom, Shalom. Die Freude sei mit dir, die Freude, die vollkommen und die dir auch im Leide noch bleibt. Die Freude, die auch andere in Jesu Arme treibt. Amen.